Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Manchmal sind die spontanen Einstiege ja die besten. Ich wurde jetzt völlig überrascht von meinem Kollegen Max, dass ich hier die Einleitung anmoderieren soll. Habe also gar keinen Plan und stehe damit hoffentlich und auch sehr wahrscheinlich dem FC St. Pauli und Werder Bremen gegenüber, die mit großen Matchplänen in das wohl sehr entscheidende Abstiegskeller-Duell am Sonntag um 17.30 Uhr gehen. Wirklich extrem wichtiges Spiel für beide kriselnden Clubs. Kann vorentscheidend sein. Und über dieses Spiel und die aktuelle Lage bei beiden Vereinen möchten wir im heutigen Millerntalk sprechen. Mit einem, der beide Vereine intensiv beobachtet und sich bestens auskennt. Nämlich mit Sebastian Wolf vom Kicker. Grüß dich, Sebastian.
Moin, moin.
Auch von mir herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich weiß gar nicht, warst du schon mal im Millerntalk zu Gast oder ist das deine Premiere?
Das ist meine Premiere.
Ja, große Ehre auf jeden Fall. Schauen wir mal, was du heute liefern kannst. Du kennst dich ja mit...
Jetzt hast du Druck aufgebaut ein bisschen, aber ich versuche damit zurechtzukommen.
Wenn jemand mit Druck umgehen kann, dann du, oder?
Wir werden sehen.
Ja. Dann starten wir mal mit einer ganz einfachen Frage. Für wen ist das Spiel denn wichtiger am Wochenende? Für St. Pauli oder für Werder Bremen?
Jetzt kann ich ja gleich zum Start nur eine Binse raushauen. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich für beide gleich wichtig, weil für St. Pauli ist es natürlich die Riesenchance und vielleicht ja fast schon ein bisschen die letzte Chance, ans rettende Ufer oder zumindest Richtung rettendes Ufer zu krabbeln. Und gleichzeitig ist es natürlich für Werder, wenn man sich die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten anschaut, die Riesenchance, so ein bisschen diesen Trend zu stoppen. Und man muss sich ja als Bremer dann wahrscheinlich auch fragen, wenn es auf St. Pauli nicht gelingt, wo denn dann? Und so ein Absturz auf Platz 17 für Werder jetzt in dieser Situation, in der es ja eh schon eine klar fallende Tendenz gibt, die wäre natürlich auch für den neuen Trainer Daniel Thiou eine Katastrophe.
Würde ich an der Stelle gleich mal ein bisschen einhaken, auch wenn wir das jetzt so dramatisch anmoderiert haben und die erste Frage in die Richtung geht. Nach dem Spiel jetzt am Sonntag sind noch 11 Spieltage zu absolvieren. Dramatisieren wir es vielleicht von außen ein bisschen über oder ist die Lage wirklich so ernst?
Na, ich finde, die Lage ist schon sehr ernst, gerade wenn man sich halt diesen Kurvenverfall beider Mannschaften anschaut. Bei St. Pauli ging das ja im Prinzip ja schon kurz vor dem Hinspiel in Bremen los. Und ich finde, dieses Hinspiel in Bremen, dieses 0-1, war das erste richtig schlechte Spiel von St. Pauli davor. Stuttgart, das hat man irgendwie noch als Ausrutscher abgetan. Das 1-2 gegen Leverkusen war eine sehr gute, vielleicht sogar mit die beste Saisonleistung. Und in Bremen war das erste Mal dann so ein Momentum, wo man sich bei St. Pauli anschaute und guckte, was war das denn? So, und Werder hat ja auch da eigentlich schon nicht so richtig überzeugt. Das heißt, diese Tendenz bei beiden Mannschaften, die kommt ja nicht völlig überraschend und völlig zufällig. Deswegen glaube ich schon, dass die Lage zugespitzt ist und dass es für beide so eine Art Do-or-Die-Spiel ist. Auch wenn wir Journalisten wahrscheinlich grundsätzlich dazu neigen, Dinge zuzuspitzen.
Ich kann mich auf jeden Fall noch an dieses Testspiel Anfang Januar, am 4. Januar war es, glaube ich, erinnern, am Milan-Tor. Also ein ganz, ganz, ganz schlimmes Spiel. Eines der schlimmsten Fußballspiele, die ich jemals gesehen habe. 0-0. Und selbst da, wo man in einem Testspiel denken könnte, jetzt könnte man auch offensiv mal was probieren, ein bisschen Risiko gehen, auch positionsmäßig was verändern. Da hat man ja schon den Eindruck bekommen, dass offensiv es bei beiden Teams sehr, sehr stark hakt. Würdest du wahrscheinlich mitgehen, dass beiden auch einfach so ein ja, verlässlicher, trefflicherer Stürmer fehlt, oder?
Es war vor allem auch schlimm kalt.
Ja.
Ja, Rui, deswegen so schlimm. Ich will, glaube ich, so ein Testspiel nie als Maßstab für so eine Bewertung nehmen. Wir erinnern uns natürlich auch an das Wetter, an die Witterungsverhältnisse. Beide hatten, glaube ich, gerade 2-3 Trainingstage absolviert. Also dieses Testspiel würde ich gar nicht zum Maßstab nehmen, sondern auch da natürlich die gesamte Entwicklung. Und wenn man sich diese Sturmpläne bei beiden Mannschaften anguckt, dann muss man einfach sagen, ist ja auch das, was man sich im Sommer vorgenommen hat, aus unterschiedlichsten Gründen nicht aufgegangen. Bei St. Pauli hat Andreas Mutonci ja zumindest die Erwartung anfangs und dann auch zwischenzeitlich wieder erfüllt und fehlt verletzt. Außer Mutonci hat aber eigentlich keine Offensivkarte gestochen. Und gleiches gilt ja auch so ein bisschen bei Werder. Da war das Experiment mit Boniface. Jetzt hat man sich aus Stuttgart Milosevic ausgeliehen und irgendwie fremdelt und hakt alles so ein bisschen. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeit, dass die Sturmpläne nicht aufgegangen sind, das ist genau das, was du sagst. Das spiegelt sich dann am Ende auch in der Offensivstärke oder eben Offensivschwäche beider Mannschaften wieder.
Wer ist denn spielerisch aus deiner Sicht besser?
Brauche ich lange für die Antwort. Also ich finde, dass es St. Pauli geschafft hat im neuen Jahr, auch wenn sich das ein bisschen grotesk anhört, gerade jetzt nach dem 0-4 in Leverkusen, aber ich finde, St. Pauli hat es im neuen Jahr eigentlich geschafft, wieder so einen Step zu machen und sich wieder spielerisch weiterzuentwickeln. Gerade die ersten Spiele, wenn wir an die Auswärtsspiele in Wolfsburg oder Dortmund denken, die waren durchaus ansprechend, nachdem er eigentlich die Akzentuierung Ende des Jahres nur darauf gelegen hat, stabil zu stehen und tief zu stehen. Dann gab es jetzt ein bisschen Wellenbewegung. Man muss natürlich bei St. Pauli einfach auch klar sagen, dass jetzt zuletzt wirklich viele Spieler gefehlt haben. Das lässt sich dann mal punktuell wie gegen Stuttgart auffangen, aber natürlich nicht auf Strecke. Deswegen glaube ich schon, dass bei St. Pauli insgesamt so eine Tendenz da ist, dass ich sie spielerisch fast für stärker halte.
Ja, da würde ich, glaube ich, fast mitgehen. Du siehst ein paar mehr Werder-Spiele in voller Länge als ich. Trotzdem finde ich auch, dass St. Pauli ja insbesondere seit der Winterpause besser rausgekommen ist. Alexander Blessin hat das am Donnerstag auch nochmal erklärt auf der Pressekonferenz, dass zum Beispiel die Außenverteidiger jetzt höher stehen, dass James Sands als Sechser mehr Pässe nach vorne als nach hinten spielt, was auch ein Problem war bei ihm lange Zeit, so generell so ein bisschen mehr Mut eigentlich eingekehrt ist. Natürlich war davon jetzt in Leverkusen wenig zu sehen. Trotzdem grundsätzlich, Rupert, siehst du es wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, allein bei Werder muss man das Spielerische, glaube ich, jetzt ein bisschen abwerten, weil sie einen Trainerwechsel hatten und daher sich sicherlich auch ein wenig was verändert und vorher auch das relativ dünn war. Ich finde, bei St. Pauli erkennt man schon in gewisser Hinsicht eine Handschrift. Man sieht schon, was der Plan ist. Ich finde, es scheitert eben mitunter an der Umsetzung oder aber sie kassieren ein frühes Gegentor und dann ist der Plan und die Struktur, wie sie spielen wollen, größtenteils über den Haufen geworfen. Sie müssen das ein bisschen umstellen in eine Richtung hin, die vielleicht nicht zwingend den Qualitäten der Mannschaft entspricht.
Am Wochenende haben wir jetzt beide ziemlich deutlich verloren, auch gegen Top-Team Bremen, gegen Bayern, St. Pauli in Leverkusen. Es war natürlich jetzt zu erwarten. Die Reaktionen danach waren so ein bisschen gespalten, widersprüchlich vielleicht bei St. Pauli. Alexander Blessin wollte es ganz schnell abhaken, sich gar nicht weiter damit beschäftigen. Die Spieler haben da schon deutlichere und kritischere Worte gewählt. Bei Werder hatte ich den Eindruck, dass Daniel Thun das fast ganz gut fand, oder? Das 0-3 gegen Bayern und da viele positive Ansätze gesehen hat. Ich erinnere mich an ein Zitat von ihm, da meinte er irgendwie, sie hätten jetzt irgendwie so eine kleine Flamme, die sie irgendwie noch zum Lodern bringen müssten und dann ein großes Feuer irgendwann entwickeln. Siehst du dieses Feuer, Sebastian?
Naja, für so einen neuen Trainer ist es natürlich schwierig, wenn er mit einer Niederlage in Freiburg startet und dann kommt der große FC Bayern, dann steht es relativ früh 0-2, dann ist es, glaube ich, legitim, dass man sich als neuer Trainer so ein bisschen daran hochzuziehen versucht. Und das hat er ja auch getan mit der Aussage, andere kriegen dann vielleicht richtig einen von den Bayern verpasst. Das ist aus seiner Sicht schon nachvollziehbar. Und, aber dann sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt dieses Gesprächs. Deswegen ist halt dieses Spiel auf St. Pauli jetzt für Werder so wahnsinnig wichtig, denn dann gehen dir irgendwann als neuer Trainer die Argumente aus. In Freiburg, okay, da war Werder jetzt vielleicht nicht Favorit, da hat man aber sicherlich schon irgendwie gehofft, mit diesem Trainerwechseleffekt vielleicht was mitnehmen zu können. Gegen Bayern wären es Bonuspunkte gewesen. Aber wenn es dann jetzt mit null Toren aus diesen beiden Spielen auch auf St. Pauli gegen eine Mannschaft nicht klappt, die ja sogar dahinter steht und es womöglich sogar zum Überholmanöver kommt, da wird es natürlich schwierig, irgendwelche positiven Argumente weiterhin aufrechtzuerhalten.
War denn der Trainerwechsel von Horst Steffen auf Daniel Thun aus deiner Sicht zwingend notwendig?
Also ich kenne Daniel Thun aus seiner Zeit vom HSV und halte ihn für einen fachlich und inhaltlich wirklich starken Trainer und auch als Typ eloquent, der eine Mannschaft packen kann. Das Problem bei Werder sehe ich allerdings gar nicht zwingend auf der Trainerbank. Ich glaube, dass in Bremen die Verantwortlichen unterschätzt haben, dass Ole Werner oder Werder unter Ole Werner wirklich 3,5 Jahre nahezu überperformt hat oder zumindest 3 Jahre. Der Aufstieg in diesem Halbjahr, in diesem ersten Halbjahr Ole Werner, der war wahrscheinlich mit dem damaligen Kader, mit Duxch, mit Füllkrug irgendwo Pflicht. Aber dann ist es eigentlich so gewesen, dass Werder ja doch Jahr für Jahr gute Spieler verloren hat und sportlich so ein bisschen ausgeblutet ist und dass Ole Werner trotzdem gelungen ist, Werder immer einstellig zu halten. Da, glaube ich, haben die Verantwortlichen so ein bisschen diese Trainerleistung und diese aus meiner Sicht wirklich herausragende Trainerleistung unterschätzt und gedacht, dass es einfach so weiterläuft. Und als dann, also mich als Außenstehender hat es total gewundert, als Ole Werner den Wunsch geäußert hat, nicht zu verlängern, weil er mal was anderes machen will, dass die Bremer ihn da ja doch regelrecht vom Hof gejagt haben. Und ich glaube, dass da einfach diese Trainerleistung unterschätzt wurde.
Wie hast du Horst Steffen gesehen?
Naja, wie ich gerade schon sagte, ich glaube nicht, dass Horst Steffen das Problem war. Und was ich erstaunlich finde bei Werder, wenn man jetzt die Namen, die zuvor kontaktiert worden sind, Bo Henriksen, Bo Svensson, das sind unterschiedliche Typen. Und dann holt man mit Daniel Thun nochmal andere Typen. So, da kann man natürlich wohlwollend fürs Management sagen, okay, die klopfen alle möglichen Varianten ab. Man könnte aber auch sagen oder die Frage aufwerfen, wissen Sie eigentlich, welchen Tricktypen Sie am Ende haben wollen?
Ja.
Lass ich jetzt mal
offen. Du kannst natürlich auch nur das nehmen, was auf dem Markt ist, ne? Das kommt ja dazu.
Trotzdem denke ich schon, dass man irgendwie sich erst das Profil und dann den Trainer überlegen sollte. Ne? Also das ist schon, glaube ich, Grundvoraussetzung, auch ja, natürlich, was zum Kader passt. Der Kader, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher zu, der ist, wie du schon sagst, immer schlechter geworden. Nochmal kurz bei St. Paulis Trainer, ja eigentlich war es keine Diskussion zu bleiben. Alexander Blessin stand intern nie zur Disposition, bei den Fans sah das ein bisschen anders aus. Wenn man auch mal so in die Kommentarspalten guckt, das ist natürlich auch mal sehr von Emotionen getrieben. Aber da würde ich fast die gleiche These aufstellen, dass es am Trainer nicht liegt, oder?
Würde ich mich anschließen.
Also,
ich finde, vor allem hat es Alexander Blessin auch wirklich geschafft, ja, sich fast zweimal neu zu erfinden, was ich auch mal wirklich dann eine starke Trainerleistung finde. Wenn wir an seine ersten Wochen in Hamburg zurückdenken, wo er zunächst mal eigentlich ganz andere Idee hatte und dann so ein bisschen so einen Kompromiss aus seiner Spielidee und dem bevorzugten System der Mannschaft gefunden hat, dann ist es ihm gelungen, St. Pauli sukzessive spielerisch weiterzuentwickeln. So, und als das dann irgendwie an Grenzen gestoßen ist und dieser freie Fall einsetzte, dann muss man ehrlicherweise sagen, das ist ja eigentlich, war ja St. Pauli an einem Punkt, wo viele Trainer gescheitert sind. 9 Niederlagen, das ist erstmal sicherlich ein Vereinsthema, da viele Vereine nicht weitermachen mit diesem Trainer, aber auch da auch viele Trainer verzagen. So, da finde ich, ist es dann schon beeindruckend, dass Alexander Blessin gelungen ist, 1 bis 2 Schritte zurückzugehen, wieder den Fußball zu verändern, erstmal nur auf Stabilität zu setzen und damit diese Mannschaft ja vor der Winterpause tatsächlich wieder ein Stück weit stabilisiert zu haben, wieder ein bisschen ins Punkten gekommen zu sein. Deswegen glaube ich, bei St. Pauli ist aufgrund dieser Variabilität, die der Trainer hat, einfach eine totale Überzeugung in ihn da. Und solange diese Überzeugung da ist, ist es dann auch richtig, mit ihm weiterzumachen.
Gehe ich mit. Und ich finde es ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal eines Trainers, dass er flexibel ist, dass er nicht dogmatisch an seiner Idee festhält, sondern sich auch anpassen kann. Das hat Alexander Blessin, wie du eben auch ausgeführt hast, mehrfach gemacht. Ich habe auch den Eindruck, die Mannschaft steht hinter ihm. Also Karol Metz hat es am Wochenende in Leverkusen mal exemplarisch gesagt. Er meinte, wir waren perfekt vorbereitet, hatten eine sehr gute Trainingswoche und er weiß auch nicht, was dann passiert ist. Die individuellen Fehler, das ist auch nicht zwingend ein Blessin-Problem. Er kann auch, selbst wenn er ehemaliger Stürmer war, jetzt von der Seitenlinie aus nicht die Bälle reinschießen, die dann die Stürmer oftmals vergeben haben. Und es, finde ich, ist auch so ein bisschen stammtischmäßig und zu kurz gedacht, ja, die Spieler bringen die Energie nicht, dann ist es eine Trainersache, da muss er die in der Ansprache heiß machen. Also wenn du Bundesliga spielst und bist nicht heiß und bist vor allem so Situation nicht heiß, dann ist das auch nicht in erster Linie eine Sache des Trainers. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich niemand perfekt. Was kann man Alexander Blessin aus deiner Sicht denn vorwerfen in dieser Saison?
Oh, schwierig. Das ist ja eine Frage, die wir uns schon oft gestellt haben. Was ist passiert in diesen Wochen nach diesem tollen Start? Und das hat er ja, finde ich, in der Winterpause oder rund um die Winterpause auch mal so ein bisschen eingeräumt. Ich glaube, als dieser Stabilisierungsprozess da war, hat er gesagt, wir werden nicht mehr den Fehler machen, zu viel zu wollen und werden immer bei dieser Basis bleiben. Vielleicht haben alle, und da ehrlicherweise angefangen ja auch bei uns Medien, also ich hätte auch niemals für möglich gehalten, gerade nach dem Derby-Sieg und dann dem anschließenden Erfolg gegen Augsburg, dass St. Pauli diese Saison was mit dem Abstieg zu tun haben könnte. Gerade wenn man sich die Sommervorbereitung angeschaut hat, dann hat man wirklich das Gefühl, okay, da wächst was zusammen, da ist eine Mannschaft, die sich spielerisch entwickelt, sondern wurde diese Sommervorbereitung durch diesen Start komplett bestätigt, fast noch übertroffen. Und was dann passiert ist, das ist vielleicht das, was man dann am Ende der sportlichen Leitung und auch dem Trainer wahrscheinlich, wenn wir jetzt nach den Vorwürfen oder nach den Fehlern suchen, ein Stück weit vorwerfen muss. Wahrscheinlich wurde dann überschätzt und diese spielerische Weiterentwicklung so ein bisschen höher gestellt und darüber irgendwie die Basics verloren. Also das ist immer die Frage, inwieweit kann und muss ein Trainer dann da einwirken, wenn dann da so erste Tendenzen erkennbar werden. Hat er das rechtzeitig getan? Hat er das zu spät getan? Dafür sind wir dann wahrscheinlich nicht nah genug dran, aber das ist so diese Fehlerquelle, die ich ausmachen würde.
Ich erinnere mich auch im vergangenen Sommer, als wir im Trainingslager in Österreich zusammen waren, da hast du auch noch gesagt, weil du hattest den direkten Vergleich vom HSV vorher, dass das im Training eine ganz andere Hausnummer ist, so von der Intensität her, von der Spielidee her. Und da warst du auch schon sehr optimistisch, was St. Pauli anging damals. Noch zu Recht.
Absolut, ich bin damals aus dem Trainingslager, also aus dem ersten Trainingslager des HSV in Herzogenaurach. Also das heißt, zum Zeitpunkt, wo der Kader des HSV natürlich noch lange, lange nicht fertig war. Ich bin halt aus dem ersten HSV-Trainingslager direkt rübergereist ins St. Pauli-Trainingslager. Und da fand ich tatsächlich, dass in den Trainingseinheiten von der Intensität her teilweise wirklich Welten dazwischen lagen.
Ja, das ist auf jeden Fall spannende Beobachtung und auch was danach dann passiert ist. Ich glaube, zwischen den Zeilen war so ein bisschen herauszuhören oder zu lesen, auch im Laufe des Herbsts, dass da vielleicht nicht alle St. Pauli-Spieler, auch weil man so auf die Neuzugänge guckt, auf der gleichen, wie sagt man, am Basketball on one page waren, the same page, und irgendwie sich so dem gleichen Ziel und Grundgedanken vielleicht, dem Ziel vielleicht schon, aber der Art und Weise, wie man zu diesem Ziel gelangt, nicht verschrieben hat. Liegt das so ein bisschen vielleicht auch an diesem zu großen Kaderumbruch und dem Risiko, der damit einhergeht im Sommer?
Also dieser Umbruch war ja richtig und nachvollziehbar und es war ja schon das Ziel, einfach einen nächsten Schritt durch ein zweites Bundesliga-Jahr zu machen. Ich glaube, das Problem ist, dass St. Pauli wahrscheinlich teilweise Spieler gekriegt hat, die jetzt überspitzt formuliert fast gut für St. Pauli sind. Also ich denke jetzt mal, Joey Chima Fujita haben wir so am Millern-Tor eigentlich noch nicht gesehen. So, und so ein Spieler, der natürlich auch dann eine Erwartungshaltung mitbringt, der ja auch, wir erinnern uns, Rupert, dann im Trainingslager gesagt hat, er würde gerne international spielen mit St. Pauli, dann hält das für möglich. Also ich will das immer gar nicht an solchen Aussagen festmachen, aber dass so eine gewisse defensive Stabilität verloren gegangen ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt Nikola Vasile oder der Dreierkette allein anlasten. So, ich glaube, und natürlich auch nicht allein Fujita, um Gottes Willen, aber dass man einfach so eine Mischung hatte aus Spielern, die eigentlich andere Ziele haben, die sich vielleicht auch über andere Dinge definieren, als es St. Pauli im letzten Jahr getan hat. So, und dann gleichzeitig mit den Alten. Und dann sind wir natürlich auch bei so ein paar Themen. Erik Smith war in seinem ersten Bundesliga-Jahr eine herausragende Figur. In dieser Saison ist das aus meiner Sicht eindeutig nicht.
Ja, und gehe ich mit.
Auch da hört man ja, wenn man dann bei dem Thema ist, eigene Ziele, eigene Ideen, dass immer wieder, auch wenn es dann immer wieder dementiert wird, aber dass immer wieder das Thema aufkam, ja, er könnte auch woanders spielen, er würde vielleicht auch gern woanders spielen, würde vielleicht mal wechseln. So, und dann bist du ganz schnell in so einem Kreislauf. Wenn du vor allem darüber gekommen bist, über ein funktionierendes Kollektiv, und das sind halt einzelne Spieler, die dann vielleicht eigene Interessen verfolgen. Das heißt ja nicht, dass sie das Kollektiv gleich verraten, aber zumindest einfach andere Ideen hier und da mal haben. Und dann ist es, glaube ich, einfach ganz, ganz schwer, da wieder so einen Turnaround hinzukriegen. Und das wiederum ist, glaube ich, aber einigermaßen gelungen.
Ab bei Smith, um
also losgelöst,
ja,
sagst du. Losgelöst von diesem 0-4 in Leverkusen, würde ich sagen, ist der St. Pauli jetzt nicht verdächtig dafür, dass sie völlig auseinanderfallen.
Nee, also bei Smith, um da kurz einzuhaken, das haben wir du genauso so oft aus so vielen unterschiedlichen Quellen vernommen, dass da ein Wechselwunsch vorhanden ist, dass er regelmäßig mal angeklopft hat, dass er eine, vielleicht auch eine geringe Frustrationstoleranz dahingehend hat, dass er dann, wenn es mal nicht läuft, schnell so in die Richtung geht, sich dann aber auch immer wieder fängt, was ja auch wiederum gut ist, aber das war so oft zu vernehmen, also das kann man, glaube ich, wirklich als gegeben hinnehmen, dass da ein Wechselwunsch von ihm bestanden hat, auch wenn er jetzt immer noch nicht gewechselt ist.
Haben wir auch im Herbst berichtet, glaube ich, oder im Spätherbst, dass er da nochmal, ja, eine Gehaltserhöhung war es, glaube ich, nicht, aber eine schöne Bonuszahlung bekommen hat als Entschuldigung quasi, dass ihm im Sommer die Freigabe, damals war es Leicester City, verwehrt wurde. Schauen wir mal, wie es im Sommer weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema dann wieder aufkommt und dann auch nochmal intensiver. Wobei wir schon bei den Managern wären, bei der Clubs, Andreas Bornemann und Clemens Fritz, so von draußen betrachtet, du hast in Bremen einen besseren Einblick, Sebastian, tut sich Clemens Fritz bisher, oder er zahlt, sage ich mal, ein bisschen Lehrgeld noch in seiner Anfangskarriere jetzt als in erster Reihe stehender Manager in der Bundesliga, oder?
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, ohne dass man ihm damit zu nahe tritt. Es ist eindeutig so, dass er sich schwer getan hat, aus diesem Schatten von Frank Baumann zu treten. Und die Entwicklung spricht ja einfach für sich, gerade auch die Kaderentwicklung.
Ja, wenn man auf den Kader mal schaut, auf die wichtigsten Zugänge dieser Saison, Samuel Mbangula für 10 Millionen gekommen von Juventus. 3 Tore, 4 Assists ist erstmal okay. Für den Preis vielleicht nicht mehr, zumal jetzt zuletzt auch nicht mehr in der Startelf stand. Dann Milosevic, haben wir drüber gesprochen, geliehen. Hat auch noch nicht so wirklich funktioniert. 1 Tor in 6 Spielen. Viele Laien, viele Flops dabei. Ich meine, Boniface ist sicherlich der Posterboy in der Hinsicht, was ja gar nicht geklappt hat. Oder Maximilian Wöber, beide verletzt. Als gute Laien kann man vielleicht so ein bisschen Cameron Puertas und Sugawara nennen.
Bei Laien ist ja immer so eine Sache und gerade bei so Spielern wie Boniface, jetzt kann man sich hinterher immer hinstellen und sagen, ja, war absehbar, hätte man mit rechnen können. Jetzt hat aber Werder ja, finde ich, mit Naby Keita schon mal so einen Fall.
Genau.
Wo du eigentlich darauf setzt und weißt, okay, die letzte Zeit lief schief und es muss alles zusammenkommen, dass das was wird. Und ich glaube, man kann immer mal alle Jubeljahre ich denke mal an HSV und Davy Selke. Da haben ja auch wir und ganz viele gesagt, boah, Davy Selke, der ist eigentlich nur verletzt, der hat es noch nie so richtig auf Dauer hingekriegt. So, und dann matcht das halt einfach mal. Aber auf sowas kann man sich ja, finde ich, nicht verlassen auf dem Transfermarkt. Und jetzt hat Werner bei Naby Keita schon mal diese Erfahrung gemacht und geht aus meiner Sicht bei Victor Boniface dasselbe Risiko ein und in dieselbe Geschichte eigentlich nochmal rein. Insofern ist es dann natürlich am Ende dem Management einfach anzulasten, dass so ein Risiko eingegangen wurde, wo zumindest mal sehr viele gesagt haben, dass es absehbar war, dass das nicht funktionieren könnte.
Auf jeden Fall. Also
gerade wenn der da halt auch, der kommt aus einem Medizincheck in Mailand, ist durchgerasselt und du glaubst dann als Werder, ja, wir kriegen den hin. Dann ist halt einfach sehr viel auf tönernen Füßen aufgebaut.
Max Kruse habe ich mal im Podcast fallen lassen, bei Werder kommt jeder durch einen Medizincheck. Das lassen wir mal so stehen. Trotzdem,
ja, auch.
Selbst er, ja. wenn wir jetzt, das ist natürlich so ein Alles-oder-Nichts-Transfer, ne? Wenn das klappt, dann feiern alle Werder Bremen, der schießt sie vielleicht sogar nach Europa. Es kann alles passieren, trotzdem dieses Risiko einzugehen und dann jetzt im Winter nicht nochmal einen Stürmer zu finden oder mit einem Stürmer nachzulegen, der das eben auffängt, diesen Ausfall. Hältst du das für ein Versäumnis?
Absolut, aber man muss natürlich aber sagen, und das sieht man ja auch bei St. Pauli, oder beim HSV oder wo auch immer, mehr als die halbe Liga hat im Winter einen Stürmer gesucht. So, wenn man sich jetzt die Stürmeraktivitäten anguckt, was dann beim HSV ein Damien Downs ist, der ja auch ein Stück weit ein Versuchsballon ist, oder jetzt bei St. Pauli mit Taichi Hara, ja, dann ist das ein Versäumnis bei Werder, aber dann muss man natürlich auch sagen, der Markt im Winter war und ist dann eben traditionell schwierig.
Clemens Fritz macht jetzt, wie wir schon gesagt haben, nicht den besten Eindruck. Unter anderem, dass ihm Transfermarkt.de da auch darauf hinweisen musste, dass er noch leihen kann. Siehst du ihn schon existenziell unter Druck in seiner Position?
Naja, also wenn Werder es tatsächlich erwischen sollte, ein zweites Mal innerhalb ja doch einer sehr kurzen Zeit, nachdem der Verein damals oder davor 40 Jahre erstklassig war und er einfach auch eine Riesennummer war, das wäre schon ein Erdrutsch. Zumal man ja nicht vergessen darf, obwohl es nach dem letzten Abstieg auch viele, viele Verkäufe gab, weil ein Transferüberschuss erzielt werden musste, ist es ja trotzdem gelungen, eine Achse zu halten. Mit Schmied, mit Friedel, mit Füllkrug, dann noch einen Duxch dazugeholt. Das heißt, das war ja dann schon eine Mannschaft, wo eigentlich, wenn man sich so die Konkurrenz anschaut und mit Schalke und dem HSV, wo man sagen konnte, ja, die müssten es eigentlich, wenn es normal läuft, schaffen. So, und jetzt ist Werder wirtschaftlich mit Anleihen, mit Finanzierungsmodellen und trotzdem irgendwie in so einem mitten in so einem Ausblutungsprozess. Ich glaube, dass sie einen neuerlichen Abstieg oder dass Werder einen neuerlichen Abstieg noch härter treffen würde, weil es dann, glaube ich, schwierig wäre, auf Anhieb wieder so einen ja einigermaßen sicheren Aufstiegskader zu halten und zu formen.
Bei St. Pauli hört man so, ja, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber da bereitet man sich, ich sage nicht auf den Abstieg vor, aber zumindest plant man zweigleisig und holt auch Spieler, die auch mit in die zweite Liga gehen würden. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Wenn man so auf die Transferbilanz von Andreas Bornemann guckt, ist es insgesamt sicher mit einer sehr guten Trefferquote auch viele unbekannte Spieler verpflichtet in den vergangenen Jahren, die dann richtig eingeschlagen sind. Hat auf jeden Fall so einen Mannschaftskern zusammengebaut mit dem Aufstiegskader, der jetzt immer noch besteht, vor allem in der Defensive. Trotzdem, wenn ich so auf Namen wie Martin Kars gucke, der 4 Millionen gekostet hat, in der vergangenen Saison Zweitliga-Vize-Torschützenkönig bei Magdeburg war. Fujita war auch nicht ganz günstig, ähnlich in dem Bereich. Luis Oppi spielt zuletzt gar nicht mehr, hat auch 2 Millionen gekostet immerhin. Das war jetzt auch nicht seine beste Saison, was die Transfers angeht, oder? Was meint ihr?
Also wenn man die Bilanz mal nüchtern betrachtet, dann ist diese Saison, glaube ich, gar nicht an so starker Ausreißer nach unten. Aber es gibt ja, auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder diese sogenannten Flops, Spieler, die nicht funktioniert haben, wovor ja gar kein Sportchef gefeit ist, zumal in dem finanziellen Spektrum, in dem sich St. Pauli bewegt. Also wenn du, das hat Andreas Bornemann aber exemplarisch schon gesagt, wenn du einen Harry Kane für 100 Millionen kaufst, dann weißt du, der ist das Geld auch wert und du weißt, was du kriegst. In dem Kleingeldbereich, in dem Vereine wie St. Pauli unterwegs sind, kannst du natürlich keine kompletten Spieler verpflichten. Da musst du immer auch Zugeständnisse machen und weißt nicht, passt der Spieler perfekt oder muss man das System so anpassen, dass er für gewisse Situationen funktioniert. Und es gibt ja auch Spieler in dieser Saison, die eigentlich vernünftig sind. Also du hast Fujita, der funktioniert, Hontonji, der als Laie phasenweise gelungene Spiele hatte, jetzt verletzt ist. Arkadiusz Pürka, glaube ich, ist über jegliche Zweifel erhaben als ablösefreier Transfer. Das funktioniert gut. Ricky J. Jones situativ ist jetzt auch verletzt, kann man nicht so werten. Kars bislang sicherlich für den Preis eine Enttäuschung. Oppi hat auch noch nicht so richtig reingeschlagen, wobei man ja auch bedenken muss, dass er aus der dritten Liga gekommen ist. Taichi Hara kann man noch nicht bewerten. Matthias Pereira-Larsch ist aus meiner Sicht eine Enttäuschung, ist zwar ablösefrei gekommen, bekommt von einem Champions-League-Team, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet als das, was er bringt. Es ist sicherlich nicht das beste Transferjahr gewesen, des FC St. Pauli. Ich würde es jetzt aber auch nicht als epochale Katastrophe einordnen.
Du sicher auch nicht, Sepp, oder?
Ich würde mich Robert komplett anschließen. Es ist sicherlich nicht die allerbeste Bilanz und dennoch finde ich, ist dieser Transfer-Sommer und jetzt auch der Winter von einer vom großen Verantwortungsgefühl getrieben, denn es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie alles schön quatschen, aber dass St. Pauli grundsätzlich einpreisen muss, dass es auch mal wieder runtergehen kann, das ist ja einfach, wenn man sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen anschaut, ganz normal. So, und dann finde ich, ist St. Pauli schon so aufgestellt, dass sie A, kein finanzielles Harakiri betrieben haben und B, gleichzeitig einen Kader haben, wenn es runterginge und Vertragskonstellationen, mit denen entweder, finde ich, ein direkter Wiederaufstieg möglich wäre oder aber auch wirklich es möglich wäre, wirtschaftliche Gewinne zu erzielen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, waren die Transfers nicht so schlecht. Und man muss ja auch immerhin sagen, Platz 16 ist ja nach wie vor in absoluter Reichweite. Es ist ja theoretisch sogar auch die direkte Rettung in Reichweite, wobei ich da dann Vereine wie Augsburg, Mainz, Wolfsburg und auch den HSV ein bisschen weiter vorn sehe, Stand jetzt. Aber Platz 16, das hat Oke Göttlich ja im letzten Sommer so schön gesagt, ist für St. Pauli keine Enttäuschung, sondern die Möglichkeit, über zwei Spiele die Bundesliga zu erhalten. Und ich glaube, das ist eine sehr realistische Herangehensweise, die den Verein sicherlich auch noch über Jahre so prägen würde. Und ich glaube, dass mit den Transfers, wie sie getätigt wurden, zumindest ja diese Möglichkeit erhalten wurde und gleichzeitig einfach dann im nächsten Jahr direkt wieder eine sehr schlagkräftige Mannschaft zu haben für die zweite Liga.
Ich würde noch gerne zwei Namen einmal nachreichen. Tomoya Ando und Matthias Rasmussen, die jetzt im Winter gekommen sind, konnten mich bisher auch überzeugen. Vor allem Ando. Vor allem Ando, der ja wirklich vor zwei Jahren noch in der zweiten japanischen, vor drei Jahren noch in der, oder vier Jahren in der dritten japanischen Liga gespielt hat. Jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist und sich da ja wirklich sehr gut eingefügt hat, keine Probleme außersprachlich hat oder trotz dieser sprachlichen Barriere es sehr gut macht. Matthias Rasmussen sich ja auch, ja, kann man auch als Soforthilfe einsortieren. Wichtig im Abstiegskampf ist ja auch immer so die Kabine, die immer so genannt wird, der mannschaftliche Zusammenhalt. Bei St. Pauli hören wir zumindest, dass es da nicht hakt, dass da immer noch gute Stimmung herrschen soll, vor allen Dingen durch, ja, dass Jackson Irvine jetzt wieder da ist oder sich eben auch, ja, durchquält, kann man vielleicht nicht sagen, aber mit Schmerzen weiterspielt, ist ein wichtiger Faktor in der Kabine. Bist du bei Werder mal mit einem Öhrchen am Türchen, Sebastian, oder kriegst du da was mit?
Nee, da bin ich dir ehrlicherweise zu weit weg. Da möchte ich mich jetzt ungern zum Werder-Kabinexperten aufschwingen. Aber ich glaube, dass ein Vorteil natürlich auch in dieser Konstellation bei St. Pauli liegen könnte, dass bei St. Pauli allen bewusst war, um was es in dieser Saison geht, auf der Kabine, auch wenn wir jetzt gerade dieses Thema hatten, dass vielleicht der eine oder andere doch irgendwie auf andere Dinge geschielt hat. Aber ich glaube, dass das zumindest wieder zusammengeführt wurde und dass allen bewusst ist, um was es geht. Und bei Werder hatten sicherlich die ein oder anderen Spieler andere Ambitionen und man hat nach einstelligen Tabellenplätzen dann doch irgendwie auch gedacht, vielleicht geht ja was. Und hast du Spieler wie Romano Schmidt, die eigentlich andere Ziele haben? Da ist es, glaube ich, deutlich schwieriger, die Kabine auf ein Ziel auszurichten und auf dieses alle zusammen auszurichten, als es bei St. Pauli derzeit der Fall ist. Und ich finde, ganz kurz exemplarisch, dieses Spiel gegen Stuttgart, auch wenn es jetzt von Leverkusen ein bisschen überlagert wurde, aber dieses Spiel gegen Stuttgart hat natürlich gezeigt, welche Energie am Millerntor dann entstehen kann in bestimmten Spielen. Und das, glaube ich, jetzt einfach auch für einen Sonntag kann das ein riesen Faustpfand sein. Zumal dann, wenn ein paar Spieler zurückkommen sollten.
Welcher Club hält denn die Klasse? Beide? Gar keiner? Einer von beiden?
Boah, ich habe leider keine Glaskugel hier gerade neben mir am Tisch stehen. Ich würde jetzt einfach mal nur für St. Pauli sprechen wollen und sage, die haben zumindest die Chance auf Platz 16. Und wahrscheinlich, und dann sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, auch wenn es von den Verantwortlichen keiner hören will, ich glaube, ganz viel hängt tatsächlich vom Sonntag ab. Weil das natürlich einfach für beide Mannschaften ein riesiger Richtungsweiser ist.
Auf jeden Fall. Danach spielt Bremen, glaube ich, noch gegen Heidenheim. Das ist auch nicht so unwichtig in deren Situation, aber für St. Pauli kann man das auf jeden Fall behaupten. Wobei auch noch nicht die Entscheidung fällt. Wir schauen es uns an. Jedenfalls, Sebastian, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Hat großen Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Bedanke mich ebenfalls und freue mich, dass du da warst. Wir hören uns kommende Woche wieder vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.
Da hast du das Vergnügen, ne? Sehr schön.
Das ist so.
Kraichgau.
Kann ich auch.
Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more, it's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.